Hello World. Mit diesen beiden magischen Worten beginnen die meisten Lehrbücher, wenn man eine neue Programmiersprache lernen möchte. Liebe Freunde der verbogenen Bits und Bytes, hervorgerufen durch Würmer, Viren etc. etc. Herzlich willkommen zu meiner ersten Episode des IT-Security- und Datenschutz-Podcast. Ich begrüße euch recht herzlich. Was soll dieser Podcast? Ganz kurz vielleicht in eigener Sache. Ich möchte mit euch ab und zu IT-Security- und Datenschutz-Themen ein bisschen aufgreifen und vielleicht auch ein bisschen einen anderen Blickwinkel darauf werfen, diesen einfach mal mit euch durchdiskutieren. Jetzt ist es so, es ist keine Live-Sendung, das heißt, so eine richtige Diskussion wird nicht aufkommen. Es wird nur über das Feedback gehen, was ihr mir bitte geben werdet unter info@securitypodcast.de. Sodass wir da so ein bisschen in Interaktion auch sind. Ja, ich möchte gleich zu meinem ersten Thema kommen, zum Datenschutz. Und zwar hier speziell ist immer wieder Facebook im Visier der großen Datenschutzbeauftragten hier in Deutschland und des Verbraucherministeriums. Es wird immer gesagt, Facebook ist eine riesige Datenkrake und es ist nicht gut, was dort passiert und das wäre alles nicht datenschutzkonform. Ich kann dem Ganzen nicht ganz folgen, muss ich ehrlich sagen, denn nach dem Bundesdatenschutzgesetz ist es ja so, dass jeder Betroffene seine Einwilligung geben muss, welche Daten von ihm verarbeitet werden. Ich lese euch mal kurz den Gesetzestext, den furztrockenen Gesetzestext mal kurz vor. Und zwar geht es um das Bundesdatenschutzgesetz, Paragraph 4, Absatz 1. Dort heißt es, die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung personenbezogener Daten sind nur zulässig, soweit dieses Gesetz oder eine Anrechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet oder, und jetzt kommt es, der Betroffene eingewilligt hat. Das heißt für mich, wenn sich jemand bei Facebook oder sonst irgendwelchen sozialen Medien anmeldet, ist es absolut datenschutzkonform, denn derjenige willigt ja in die Speicherung seiner Daten ein. Er macht es völlig freiwillig, er wird nicht dazu gezwungen. Also so ganz kann ich das Ganze nicht verstehen. Wo es immer wieder Probleme gibt, ist dann, dass die Logging-Daten irgendwie nicht abhanden kommen, sondern von anderen Usern fremd verwendet werden. Dann ist schon das Problem, ja, da stimmt irgendwas nicht. Aber ich würde sagen, das fällt eher in den Bereich nicht Datenschutz, sondern in dem Bereich IT-Security und zwar in dem Bereich Authentisierung, Autorisierung. Und da gibt es immer wieder Probleme, dass irgendwelche Daten woanders auftauchen. Facebook, um wieder auf das Thema zurückzukommen, reagiert jetzt auf das Ganze. Facebook will eine Zwei-Faktor-Login einsetzen. Und zwar geht es darum, dass man für jede Session, die man dann bei Facebook aufmacht, per SMS ein Token bekommt oder eine kurze Nutzerberechtigung, einen kleinen Schlüssel bekommt, der dann jeweils für die Session verwendet werden kann. Das ist so ähnlich wie beim Banking, beim Mobile Banking. Beim Mobile Banking hat man ja auch zunächst das Passwort, was man eingeben muss. Das ist mal die erste Hürde. Nur Passwörter, wissen wir ja alle selber, sind nicht sicher. Sie können durch irgendwelche Tools geknackt werden oder aber werden leichtsinnigerweise auf Zettel geschrieben und somit wird das Ganze dann absurdum geführt. Aber beim Online-Banking ist es ja so, man muss zunächst das Passwort wissen und wenn man hinterher eine Überweisung machen möchte, braucht man dazu noch eine TAN oder eine ITAN oder eine MTAN, je nachdem, welches Verfahren man wählt. Bei der ITAN ist es halt so, man gibt diese TAN-Nummer ein und dann gibt es dort noch eine Prüfsumme, die dann erstellt wird und die muss wieder mit dem auf dem Block stehenden TAN übereinstimmen. Beim Mobile Banking ist es so, dass man per SMS die jeweilige TAN-Nummer aufs Handy gespielt bekommt und das nach derzeitigem Stand einigermaßen sicher ist, dieses Verfahren. Wobei natürlich viele Leute auch schon wieder dran sind, dieses zu knacken und dieses zu hintergehen. Aber das gleiche Verfahren wie beim MTAN-Verfahren möchte Facebook jetzt halt auch einsetzen. Und ich muss sagen, aus IT-Security-Sicht und aus im Rahmen der Authentisierung ist es schon ein kleiner Meilenstein für so ein soziales Netzwerk. Das hat, glaube ich, bisher keiner. Ich habe es zumindest noch nicht mitbekommen. Ja, das war mal das erste Thema. Das zweite Thema soll jetzt sein, ich möchte euch auf eine Admin-Konferenz hinweisen, die nächstes Jahr, so im Jahr 2012, vom 28. Februar bis 2. März an der Hochschule München stattfindet. Das ist die GUUG. Und zu diesem Zweck sucht der Veranstalter also noch Administratoren oder IT-fachlich Kundliche, die dort Vorträge halten möchten. Den Link dazu setze ich euch auf meinen auf www.securitypodcast.de. Da könnt ihr dann schauen, wenn ihr Interesse habt, dort mitzumachen, dann meldet euch dort und unterstützt diese Konferenz. Eine andere Meldung, die immer wieder auftaucht auch, ist das Thema rückwärts wird ein Virus draus. Und zwar geht es darum, dass die Viren teilweise so versteckt sind, dass man sie anhand der Dateiendung zum Beispiel nicht mehr erkennen kann. So kann es zum Beispiel sein, dass eine Datei .doc heißt, also aussieht wie ein Word-Dokument, aber in Wirklichkeit eine Exe ist. Auch hierzu setze ich euch einen kleinen Link drauf auf dem Podcast, auf dem Blog zum Podcast. Es ist sehr perfide, was da passiert. Also man denkt wirklich, man hätte eine Doc-Datei und will diese mit Word öffnen. Und in Wirklichkeit ist es eine Exe-Datei. Und wenn die dann geöffnet wird, also eine ausführbare Datei, dann wird der Rechner jeweils mit Viren und Würmern und Trojanern und so weiter infiziert. Eine bisschen lustige Meldung habe ich noch für euch. Es gibt ja so das sogenannte Cyberabwehrangriffe, was weiß ich, Team der Bundesregierung. Und dort gab es eine kleine Anfrage, die dort gemacht werde, ja, was dieses Team denn überhaupt tut. Und man hat jetzt die Antwort darauf gegeben. Und zwar wird die Bundesregierung durchschnittlich fünfmal am Tag wird sie von irgendwelchen von irgendwelchen Hackern besucht, nicht von staatlichen Hackern, das wäre natürlich der Hammer, besucht. Und dieses Cyberabwehrzentrum, diese 10-starke Mann-Truppe, die muss jeweils dort immer Abwehrmaßnahmen ergreifen, was ich schon sehr bemerkenswert finde. Also 10 Leute hat dieses Team und am Tag muss es 5 Angriffe abwehren. Das ist 2 Mann für einen Angriff, finde ich ein bisschen überdimensioniert. Wenn man sich anschaut, wie normale Viren, Hersteller von Software arbeiten, die zur Virenabwehr gedacht ist, da sind ganz andere Maßstäbe. Ich finde es ein bisschen überdimensioniert, dieses Team, aber gut, vielleicht ist es auch gut so, wenn es irgendwie mal mehr wird an Angriffen auf die Bundesregierung. Was auch schon wieder, ich weiß immer nicht so ganz, was ich davon halten soll. Die meisten Attacken kommen meist angeblich aus China. Warum ausgerechnet China? Ich habe keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, ob man das so einfach pauschal sagen kann. Denn wenn ein Rechner in China infiziert ist und dann die Infrastruktur der Bundesregierung angreift, dann heißt das ja noch nicht, dass das wirklich aus diesem Land heraus, von diesem Menschen heraus passiert. Und da wird immer so ein bisschen Panikmache mit China gemacht. Ich finde das ein bisschen schade, weil das kann auch ein deutscher Hacker sein, der in China einen Rechner benutzt, der dann wieder zurück nach Deutschland seinen Angriff führt. Ja, das soll es mal gewesen sein für die erste Episode des IT-Security Podcast. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf dem Blog entsprechende Kommentare hinterlasst. Positive, negative Verbesserungsvorschläge. Oder reicht mir auch Themen rein, gibt mir Hinweise, was im IT-Security-Bereich, Datenschutzbereich gerade so alles passiert. Ich freue mich über euer Feedback. Bleibe bis dahin, euer Thomas aus Gabelbach im Bayerisch Schwaben und sage Servus, Ade, bis die Tage.